Gut, also dann begrüße ich Sie zum finalen Akt, zur letzten Vorlesung in der Rechnerlektur heute in diesem im Wintersemester. Und ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel. Also der Max war dermaßen fleißig, ich hätte gar nicht erwartet, dass er jetzt da gleich das ganze Kapitel macht. Aber er ist da irgendwie durchgegangen, schön, muss ich auch nicht mehr so viel machen. Also er hat mich nur noch gebeten, ich glaube am Ende war nicht so ganz klar, hat er gemeint, wie diese Abschätzung da zustande kommt. Soll ich da nochmal was, ein paar Worte dazu sagen? Das könnte ich nochmal machen. Ansonsten habe ich da inhaltlich tatsächlich nichts mehr. Dennoch durchaus interessante Sachen, und zwar die Evaluation natürlich. Dann doch nochmal einen kleinen Hinweis auf eine Masterarbeit, Projektarbeit oder sowas. Die Doktoranden haben Ihnen ja schon ein bisschen was vorgestellt. Und was nicht ganz unwichtig ist natürlich, ich mache immer in meinen Vorlesungen, in der letzten Vorlesung, gehe ich nochmal so im Schnellverfahren durch die Folien ein bisschen durch und gebe Ihnen Hinweise, was in der mündlichen Prüfung dann drankommt und was Sie nicht so genau. Ich meine, ich habe ja während der Vorlesung schon immer mal gesagt, ne, so Folie hier, die können vielleicht ganz interessant sein, falls wir uns mal treffen. Und damit meinte ich natürlich nicht auf der Straße irgendwo. Aber das können wir dann eben heute nochmal machen und damit können wir das heutige Programm gestalten. Ja, hallo, soll ich nochmal ein bisschen darauf eingehen oder sagen Sie alle, Pingalizien, ich mache es nochmal, die 6 Folien, da kriege ich nochmal schnell durch. Ja, also das Beispiel am Ende für einen parallelen Algorithmus war diese Matrix-Vektor-Multiplikation, die ich mir da ausgesucht hatte. Und der Fall ist ja klar, wie schaut das Ganze im Seriellen aus? Ich habe also hier eine, also bei einer ja, Matrix-Vektor-Multiplikation, wo ist er? Hier ist die n mal n-Matrix, hier ist der Vektor n mal 1. Und wenn die Matrix n mal n ist, dann muss der folglicherweise der Vektor m mal 1 sein, also m Zeilen, eine Spalte. Und wie macht man das? Ja, üblicherweise eben über eine zweifach verschachtelte Schleife, indem ich Zeile mal Spalte eben hier durchrechne und ja, ist klar, ne, das kennen wir alle aus der Mathematik. Wir machen also aus den Grundlagenvorlesungen Mathematik Zeile mal Spalte und müssen eigentlich letztendlich n Skalarprodukte berechnen und pro Skalarprodukt haben wir auch wieder einen Aufwand von O von n, n mal O von n. Also haben wir das Ganze, wenn wir uns jetzt das Leben ein bisschen einfacher machen, dass wir sagen, wir haben quadratische Matrizen, dass wir nicht mit zwei Parametern arbeiten müssen, eben einen Aufwand von O von n Quadrat. Und jetzt gucken wir mal drauf, kann man das denn nicht irgendwie reduzieren, wenn wir parallelisieren? Und wie ist jetzt da die Idee? Also wir machen eine Abbildung der Matrix auf eine, wie macht man das auf so eine Parallelrechnerarchitektur? Und da gibt es im Prinzip zwei Arten, die Blockstreifenzerlegung oder die Schachbrettzerlegung. Und was hat die Blockstreifenzerlegung? Die kann man zeilen- oder spaltenweise machen. Also was soll das jetzt heißen? Ich nehme den Datensatz eben her, zerlege den, zerlegt das Ganze in Streifen und weist die entsprechenden verteilten Datensätze, die jetzt dabei entstehen, den einzelnen Prozessoren zu. Und die sollen jetzt da eben darauf arbeiten, sollen jeweils bestimmte Skalarprodukte berechnen und dazu muss der Vektor b, damit sie das können, auf all diese Prozessoren verteilt werden. Ja, okay, wir betrachten jetzt mal nur die zeilenweise Zerlegung. Bei quadratischen Matrizen ist es relativ egal, ob ich eine Zeilen- oder eine spaltenweise Zerlegung mache. Ja, dann sieht man auch, was muss dann jeder Prozessor rechnen, wenn also n mal n die Gesamtdimension war und ich jetzt eben das Ganze hier aufteile, ne, also die Anzahl der Spalten hier bleibt gleich, ist ja klar, und entlang den Zeilen, ja, entlang den Zeilen, teile ich auf. Also ich muss zwar immer überlegen, wenn man rennt entlang der Spalte, aber das heißt eigentlich, dass man die Zahlen nacheinander durchläuft. Also laufe ich entlang den Zahlen hier in einer festen Spalte zum Beispiel, dann kommt eben genau n durch p raus. Ne? So viel Daten muss jeder einzelne Prozessor dann bearbeiten. Und ich muss natürlich dann gucken, dass das nicht zu so sehr, im Idealfall ist n durch p ganzzahlig teilbar, wird nicht immer der Fall sein. So schön ist das Leben nicht. Da muss ich natürlich gucken, dass ich einen Prozessor nicht überlaste. Das heißt also n durch p dividiert und das, was dann als Rest übrig bleibt bei einer Modulo-Division, sollte ich gleichmäßig jedem eins mehr geben. Und damit kommt dann letztendlich raus, dass jeder Prozessor entweder das Supremum von n Integer dividiert durch p beziehungsweise das Infinitum von n dividiert durch p an Matrixzahlen bearbeiten muss. Klar, ne? Gut, dann rechnen wir nochmal aus. Kein Prozessor ist für mehr als n durch p Supremumzahlen zuständig. Und dann bleibt die Komplexität. Und dann nach wie vor haben wir natürlich n im Skalarprodukt n Additionen und n-1 Additionen und n Multiplikationen. Aber das fassen wir mal zu einer zusammen. So genau nehmen wir es jetzt auch nicht. Also O von n. Damit haben wir also n Quadrat durch p Aufwand. Ja. Gut, ja, das schaut ja schon mal nicht schlecht aus. N Quadrat durch p. Vorher hatten wir O von n Quadrat. Das ist ja auch das, was wir erwarten würden, wenn wir eben auf einen Parallelrechner gehen mit p Prozessoren. Gut, aber so leicht ist das Leben natürlich auch nicht. Wir handeln uns auch neue Probleme ein, nämlich bei der Kommunikation. Das, was ich da so locker hier dahin gemalt habe, ne, das muss ja erst einmal erledigt werden, dass also dieser Vektor B per Broadcast auf all die verschiedenen Prozessoren da verteilt wird. Ja, okay. Wie kann ich das tun mit der sogenannten All-Guesser-Kommunikation zur Vervielfältigung von Daten bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen? Das ist jetzt auch noch etwas, was ich hier mit reinnehme und mir das Leben gegenüber der Realität etwas einfacher mache. Ich habe jetzt lauter Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und ich habe jetzt zum Beispiel, was ich nicht hier modelliere, was es in der Praxis natürlich gibt, weil man mit Switches arbeitet, 1 auf n Verbindungen, also Multi und Broadcast. Das ist jetzt in dem Modell nicht drin. Es ist natürlich nicht verboten, sich sowas auch noch zu überlegen. Dann wird das Modell natürlich komplexer. Ich habe es noch nicht gemacht. Gibt es garantiert irgendwo ein Papier, dass das jemand schon mal gemacht hat. Das würde mich wundern, wenn ich der Erste wäre in der Welt, der auf die Idee kommt, sowas müsste man mal machen. Aber ich habe auch noch kein Papier darüber gelesen, weil ich mir schlicht und einfach nicht jetzt die Mühe gemacht habe, da mal nachzuforschen. Ja, wie schaut so ein All-Guesser-Algorithmus eben aus? Also wir sammeln alles ein. Und wohlgemerkt, wir haben jetzt also immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das wären jetzt diese 8 Prozessoren und die sollen zufälligerweise genau nur einen Vektor haben, der eine Dimension von 8 hat. Was heißt Dimension von 8? Eine Dimension, aber genau 8 Vektoren. Also n ist gleich 8. So muss ich sagen. Ist natürlich locker vorstellbar, dass n dann gleich 16 oder was auch immer wäre. Dann wäre es halt nicht nur ein Datum, sondern dann wäre es halt ein Teilvektor, der jetzt hier dann übertragen wird. Ne? Und wir gehen noch davon aus in diesem Modell, das ist auch ein bisschen vereinfacht, dass dieser Vektor B schön verteilt auf den einzelnen Prozessoren vorliegt. Stimmt auch nicht so ganz. Ne? Sie als Männer der Praxis, Frauen sind keine da, außer die Kamerafrau, und wissen, in einem System arbeiten wir eigentlich mit NFS, also mit einem Network-File-System. Erst einmal liegt da gar nichts verteilt vor, sondern es liegt alles irgendwo zentral auf einer Platte. Das ist hier auch nicht mit drin in dem Modell. Okay, also, was tun? 1 überträgt an 2 und dann haben die sich untereinander ausgetauscht. Dann hat also der Prozessor 1, aha, der hat schon mal das Datum vom ersten Prozessor und vom zweiten und der zweite auch. Und das machen wir jetzt zeitgleich, weil wir mehrere Punkt-zu-Punkt-Verbindungen haben, zwischen dem 1, 2, zwischen dem dritten und vierten, dem fünften und sechsten und dem siebten und achten Prozessor. Naja, okay, dann haben also schon immer 2 benachbarte Prozessoren, angefangen bei den, wenn man bei 0 anfängt zu zählen, immer bei den geraden Positionen, die haben also schon mal die Information von sich und von ihrem rechten Nachbarn, wenn wir jetzt die geraden, wenn die Prozessoren betrachten, die an geraden Positionen sitzen. Gut, ja, was tun? Wir haben mehrere parallele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ja. Dann tauschen wir jetzt der mit dem aus, weil der erste hat ja schon die Information vom zweiten, aber vom dritten hat er sie noch nicht. Und der hat ja glücklicherweise auch schon die Information vom dritten und vom vierten. Also tausche ich die miteinander aus und jetzt nach 2 Schritten habe ich also die Information von den 4 Prozessoren, also die Daten der 4 unteren Prozessoren. Das mache ich natürlich auch noch hier. Und hier drüben. Und damit hat also jeder, also ich gehe, die Schrittweite war hier 1 und ich verdopple immer die Schrittweite, wo ich hingehe. Ne? Also der geht jetzt zum zweiten, zum dritten, der dritte zum ersten und so weiter. Ja, und damit sind also jetzt hier, wenn wir da hingucken, hier einen Schnitt machen, eine Linie, dann haben alle 4 oberen Prozessoren alle Daten, die vorher bei den 4 oberen Prozessoren verteilt, gespeichert waren. Und das gleiche gilt analog für unten. Naja, was tun? Das setzen wir natürlich jetzt analog fort. Das heißt, wir gehen jetzt nicht um 2 Schritte, sondern wir gehen um 4 Schritte, weil der Prozessor hat ja schon alle Daten von den unteren, also fragt er bei dem nach, ja, um alle anderen zu bekommen. Gut, und dann gibt es, der tauscht sich mit dem aus und umgekehrt und die anderen analog. Ne? Bei einer Multipunktverbindung würde jetzt einer reichen, könnte ich mit einem Switch realisieren. Die Switches sind heutzutage so schlau und machen dann diesen Broadcast. Aber wie gesagt, das Modell vereinfacht etwas. Was sehen wir? Na logisch, wir brauchen Logarithmus-Duales n Schritte, um einen Vektor der Größe n auf allen einen Prozessoren einzusammeln. Ne? Also hier hat man 8, 1, 1, 2, 3, Logarithmus-Duales 8 ist 3. Gut, dann überlegen wir doch mal, was kostet uns das Ganze? Jetzt von der Kommunikation, All-Guesser-Kommunikation, Komplexität. Ja, wie viele Schritte haben wir jetzt? Also wir haben, Moment mal, wir haben Unsinn gerade erzählt, Logarithmus-Duales P Schritte, wenn P die Anzahl der Prozessoren ist, so muss ich sagen. Ja. Und genau, deswegen brauche ich also so viele Schritte von 1 bis log p. Ich sammle jetzt, ich rechne jetzt also aus, was, wie viele Daten ich hier übertragen muss in jedem Schritt. Und da sieht man schon, aha, das scheint sich hier immer ein bisschen zu verdoppeln. Erst sind es einer, den ich hier austausche, dann tausche ich hier 2 aus und dann muss ich hier 4 austauschen. So, und ich habe gewisse Start-up-Kosten zur Initialisierung meines Kommunikationskanals. Ne? Dann sagen Sie sich einfach, unter Lambda fassen wir alles zusammen, was unter TCP/IP sich da subsumiert. Ne? Das brauche ich jedes Mal, weil ich also genau log p Kommunikationsschritte statte. Und wie viele Daten übertrage ich? Also ich brauche erstmal Lambda-Zeiteinheiten jedes Mal, bis ich überhaupt auf dem Netzwerk draußen bin. Und was muss ich dann auf dem Netz übertragen? Naja, n durch p Daten, bei uns war das jetzt 1, warum? Weil n gleich p war, also 8 in unserem Beispiel. Aber wir haben gesehen, dass sich das in jedem Schritt verdoppelt. Also deswegen mal 2 hoch i minus 1. Ja? Am Anfang waren es n durch p, dann waren es n durch p mal 2, dann n durch p mal 4 und so weiter. Gut, das ist Lambda mal log p. Ne? Dann sieht das getrübte Auge seit... Das ist nicht n mal n durch n, Moment. Das war jetzt nicht der Gauss, ich wollte jetzt gerade eine Anekdote zum Gauss schließen, aber das ist jetzt nicht, wo der Friedrich Gauss nur seinen Lehrer verblüfft hat. Kennen Sie eine Summation von i gleich 1 bis n? Rechnet doch mal, der Lehrer dachte, er kann die Zeitung lesen und der Friedrich hat ihm dann gleich ein paar Minuten später die Lösung präsentiert und hat festgestellt, dass man eigentlich immer die obere mit der unteren, also 1 mit 99, 2 mit 98 addiert, wenn man von 1 bis 100 alle aufaddieren will, dann hat gedacht, na, das ist doch eigentlich, da kommt doch immer das Gleiche raus, ne? 98 plus 2 ist 100, das Gleiche mit 99 plus 1, also habe ich n mal n minus 1 halbe. Ne? Okay, aber hier kann ich auch einen Brandstein nachschauen, da weiß ich, was das Aufsummieren, hoppla, der, ne, zurück, von Zweierpotenzen ist. Mit einer konstanten n durch p. So, gut, das hier kommt also raus. Naja, und dann in der Groß-O-Notation ist das also, wenn ich p und n jetzt behalte, ist das O von log p plus n. Das hier kannst du ja für große p raus, da bleibt also n übrig. Also, jetzt fasse ich beides zusammen. Die Komplexität der Berechnung, das war ja n Quadrat durch p, plus die der Kommunikation ist log p plus n. Für die Zeilenzerlegung. Kommunikation plus Berechnung. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze noch an, wenn wir eine Schachbrettzerlegung machen würden. Und jetzt sieht es so aus, dass wir haben immer noch P-Prozessoren, allerdings haben wir jetzt dann ein Prozessorfeld von Wurzel P mal Wurzel P. Und jetzt gibt es nochmal P-Prozessoren, aber wir teilen das hier jetzt auf die Prozessoren dann im Schachbrett auf. Also kriege ich Wurzel P, auch wenn es hier keine Quadratzahl ist, aber Wurzel P Partitionen entlang einer Spalte und hier entlang einer Zeile beziehungsweise wieder Infinitum Supremum. Und wir rechnen mit dem Worst Case, das heißt also, wir nehmen das Supremum. Ja. Gut, also das heißt, entlang einer Spalte habe ich jetzt Wurzel P Prozessoren entlang einer Zeile habe ich auch Wurzel P Prozessoren und somit ist das Datenvolumen hier n durch Wurzel p mal n durch Wurzel p. Okay, jeder Prozessor ist verantwortlich für eine Teilmatrix der Größe n durch Wurzel p mal n durch Wurzel p. Tja, da kommt raus. Moment, wie komme ich drauf? Da kommt raus, was kommt raus? Wieder n durch p. Das heißt also, von der Berechnung her ist es Jacke wie Hose, ob ich eine Blockstreifenzerlegung mache oder eine Schachbrettzerlegung. Da kommt erst einmal in beiden n durch p raus. Das ist schon mal eine, ja, das sind noch ein Bild. Ne? Wir haben ja hier festgestellt, ja, jawohl, mit vielen Klicken kommt man nicht ans Ziel. Wir haben hier festgestellt, dass bei der Blockstreifenzerlegung n² durch p rauskommt. Jetzt haben wir es im Schachbrett zerlegt. Hier kommt auch n durch, Wurzel, n durch, p, n durch p raus. Ne? n² durch p, richtig. Ne? n durch Wurzel p mal n durch Wurzel p ist n² durch p. Also das ist schon mal erste Erkenntnis hinsichtlich der Berechnung, was auf den einzelnen Prozessoren gerechnet werden muss. Es ist egal, ob ich Streifenzerlegung mache oder Schachbrettzerlegung. Da hat man vielleicht im ersten Moment gedacht, das ist so unterschiedlich. Ist aber gar nicht so. Das heißt, wer der Winner ist, also wer jetzt hier Vorteile hat, hängt tatsächlich von der Kommunikation ab. Und das ist wirklich immer der springende Punkt beim parallelen Rechnen. Wie gestalte ich die Kommunikation? Das ist eigentlich das A und O, um effizient beim parallelen Rechnen zu sein. Gut, ja, dann schauen wir uns das jetzt hier mal an. Hier gehen wir auch wieder ein paar Annahmen aus. Ja, also ist der Vektor B schon wieder verteilt. Und was machen wir hier jetzt bei diesem Schachbrettverfahren? Dazu muss dieser Vektor B in Teilen hier verteilt werden, weil der hier rechnet A1 ein, also in der Ergebnismatrix C 1, 1 die Partition aus, der hier die Partition 1, 2, also muss er auf den zweiten Teil des Vektors B, auf die zweite Partition des Vektors B zugreifen. Okay, dann müssen wir die also hier so verteilen und dann ja, muss wieder entlang den einzelnen, weil die ja jeweils immer die Partitionen für die erste Partition vom Vektor B und die hier für die zweite Partition vom Vektor B zuständig sind, also die Prozessoren, die hier in einer Spalte liegen, also muss ich die wieder so verteilen. Ne? Und ich gehe wieder von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aus. Im knallharten Leben würde ich über MPI eine Broadcast-Kommunikation, zumindest eine Multicast-Kommunikation machen und würde die ja halt gleich an die verteilen. Ne? Also das, ich glaube, das wäre gar nicht so schwer. Das würde ich jetzt, wenn ich lustig wäre, nach der Vorlesung, könnte ich das auch noch ausrechnen, wie viele Schritte das wäre. So, also müssen wir diesen Broadcast entlang der Spalte machen. Und dieser Broadcast entlang der Spalte geht natürlich jetzt wieder über den All-Guesser-Algorithmus. Allerdings jetzt eben über Wurzel P, weil ich habe ja entlang einer Zeile, entlang einer Spalte, Wurzel P-Prozessoren. Okay, Moment, stopp. Was ist denn hier los? Da ist irgendwas verrutscht. Nicht schlecht. Aber ist das jetzt hier so überlagert? Ist das im Original auch so? Was ist denn hier passiert? Eieiei. War das letzte Woche auch schon so? Ach ne, dem Max habe ich glaube das PDF gegeben. Ach so. Ah ja. Ja, danke, genau, das war's. Danke. So, wunderbar. Dann habe ich das Ganze hier verteilt entlang den Spalten und führe jetzt meine Teilmatrix-Vektor-Multiplikation aus auf einer Partition und dann muss ich einfach nochmal zeilenweise reduzieren der, entlang den Spaltenvektoren und dann kommt mein Ergebnisvektor C heraus. Sieht erstmal ein bisschen ungewohnt aus. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, dass das, um einzusehen, dass das tatsächlich auch funktioniert. Also haben wir hier die Matrix 4, 5, 3, 6, 2, 1 mal 1, 2, 3. Was tun? Als erstes müssen wir also den Spaltenvektor hier verteilen. Den ersten Eintrag entlang der ersten Spalte, den zweiten Eintrag entlang der zweiten Spalte und den dritten Eintrag entlang der dritten Spalte. Na gut. Dann führen die da fleißig ihre Multiplikation eben aus und dann wird entlang der Spalte, entlang der Zeile, wird addiert. Und dann kommt eben 23, 13 raus, was auch rauskommen soll. Ne? Okay, dann schauen wir uns jetzt mal den Aufwand an. Hier machen wir uns das Leben auch wieder leichter. Ja, wenn ich wir spreche, ich habe das Beispiel, also nicht, dass Sie denken, der Fall macht es aber einfach. Ne? Ich habe das Beispiel aus dem Buch vom Flynn rausgenommen, der hat es auch so gemacht. Ein anerkanntes Buch, Wenn der das macht, darf ich das ja auch so weitergeben. Gut, jeder Prozessor ist jetzt also für die Matrix der Größe n durch Wurzel p mal n durch Wurzel p zuständig, ne, weil wir das ja entlang so aufgeteilt haben, also haben wir die Komplexität. Bei der Berechnung ist wieder n Quadrat durch p. Und jetzt sagen wir, machen Sie also, wo machen wir uns das wieder einfach? Die Komplexität bei der Kommunikation der Matrix-Vektor-Multiplikation nach der Schachbrettzerlegung, da ist der Broadcast der bestimmende Anteil. 56, also das hier. Ach ja, schön, was mache ich denn heute? Ja, schon drauf, 56. Der Anteil hier, der ist der entscheidende, den Rest vernachlässige ich auch wieder, wo ich eigentlich auch noch hier kommunizieren muss. Ne? Okay, aber was kommt denn dann da raus? Und das ist jetzt, vorhin hatten wir Lambda mal p plus n durch p mal log p. Ja? Und jetzt ist das p einfach ersetzt durch Wurzel p, weil ich ja jetzt entlang einer Spalte Wurzel p-Prozessoren habe und ich nur noch n durch Wurzel p übertrage. Ja? Oh, klar soweit? Okay. Gut, ja, und dann kommt noch, dann schlägt halt nochmal die große O-Notation zu. Und was sagt die jetzt? N Quadrat durch p, das bleibt wie es ist, das ist die Berechnung, klar. Aus dem hier wird log p, warum? Das ist ja log p hoch 1/2. Und hoch 1/2 können wir vorziehen vor das log, damit ist er Konstante und damit fällt es weg. Und analog ist das Ganze hier. Also n durch Wurzel p bleibt und log p hoch 1/2 ist also 1/2 mal log p, ist eine Konstante, also vergessen wir das, die Wurzel. Die verschwindet plötzlich wieder und dadurch wird das Ganze n mal log p durch Wurzel p. Okay, so, jetzt muss ich selber mal gucken. Also das da vorne ist gleich, jetzt haben wir ja log p plus n mal log p durch Wurzel p. Und was hatten wir vorhin, war das nicht Folie 54? So, da hatten wir n plus log p. N plus log p. Hier hatten wir log p, n mal log p durch Wurzel p. Das heißt also, für log p durch Wurzel p ist log p sinkt schneller als Wurzel p, logisch, ne? Genau. Also wird der Ausdruck hier kleiner. Mit zunehmendem p wird es hier kleiner 1 und damit wird es n kleiner 1 und damit der Winner ist die Blockstreifenzerlegung. Quatsch, die Schachbrettzerlegung. Schachbrettzerlegung. Ist eigentlich nach dieser Analyse hier besser hinsichtlich der Kommunikation. Gut. Ja, ich muss gerade wieder in die Kamera schauen, weil jetzt muss ich ein bisschen Schelte machen für den Herrn Flynn. Da gibt es dann auch ein numerisches Beispiel da drin, da passt es dann auch. Ne? Kommt es dann auch tatsächlich so raus? In der Praxis nicht unbedingt immer. Ne? Also da kommt natürlich dann noch OS-Jitter und alles Mögliche kommt bei der Messung tatsächlich heraus und da kann es dann durchaus auch mal sein, dass die Blockstreifenzerlegung tatsächlich schneller ist. So, um das nur nochmal abzuschließen, hinsichtlich der Kommunikation. Nee. Na, den aufschreiben sollen. So, jawohl. Insbesondere, wenn ich austauschen muss, ja, okay, das ist jetzt in dem Fall nicht gegeben, wenn ich über Grenzen austausche, also angenommen, der Prozessor müsste Randpunkte, das habe ich häufig bei numerischen Berechnungen, wenn ich zum Beispiel Differentialgleichungen löse, dieser Prozessor müsste gewisse Randpunkte, die er ausgerechnet hat, dem anderen schicken. Ja. Was spricht da erst einmal ansatzweise für eine Blockstreifenzerlegung? Mit wie vielen Prozessoren muss der kommunizieren bei einer Blockstreifenzerlegung, wenn er mit Nachbarn kommunizieren muss? Immer mit einem, egal wie breit die Matrix ist. Ne? Und bei der Schachbrettzerlegung? Na, komm, ja. Muss ich, wenn ich mit Rändern kommuniziere, und das wäre jetzt vielleicht noch schlimmer, hier außenrum, ne, wäre nochmal etwas, dann muss der in der Mitte mit dem kommunizieren. Gehen wir mal nur von der News-Verbindung aus, North, East, East ist rechts, West, South. Dann muss ich mit 1, 2, 3, 4 Prozessoren kommunizieren. bei der Blockstreifenzerlegung immer mit einem. Immer mit einem. Also das kann sich dann in der Praxis wieder auswirken, weil ich eben nur einmal mit dem Nachbarn kommunizieren muss. Ich muss zwar mehr kommunizieren, das stimmt, ne? Ich muss mehr kommunizieren, weil ich muss die ganze Zeile hier übertragen. Hier muss ich weniger kommunizieren, weil ich muss ja bloß die Ränder übertragen. Dafür aber muss ich das viermal machen. Jetzt habe ich aber bitte einen Switch, der mir gleich erlaubt, dass ich Multicast-Verbindung habe, was mein Modell jetzt nicht schafft. Könnte das dann gleich wieder mit eingehen. Also Sie sehen, dann bin ich vielleicht doch wieder mit der Blockstreifenzerlegung, mit der Schachbrettzerlegung trotzdem wieder besser. Aber am bestimmten Punkt schlägt es dann vielleicht eben um. Okay, wenn ich mehrere Prozessoren habe und irgendwann mal alle wollen Multicast machen, dann packt es mein Switch natürlich nicht mehr wieder auf einmal. Vielleicht packt es aber, weil er gleich so viele Multicast-Verbindungen auf einmal in einem Hop, in einem Satz unterstützt. Also Sie sehen, die Dinge sind durch, also Performance-Modellierung, so analytische Abschätzungen, da könnten wir mal mit Sicherheit eine komplette Vorlesung gestalten, und zwar vom Oktober bis Februar, machen wir hier nicht. Vielmehr, wir sind jetzt durch mit dem inhaltlichen Teil der Vorlesung. Und so, jetzt haben wir noch ein Stündchen, ja, da haben wir noch genügend Zeit für die restlichen Dinge. Zum Beispiel, was Sie sicherlich interessieren wird, für unsere Treffen, was ist denn jetzt so prüfungsrelevant? Okay, ich glaube, ich setze mich jetzt mal hin. Das nehmen wir natürlich auch auf, damit es auch alle sehen können. Gut, also springe ich jetzt mal durch, sozusagen im Schwanzgalopp, durch alle meine Folien, Rechnerlektur, in das Semester 13, 14. Was ist denn jetzt hier los? Was ist Kapitel 1 hin verschwunden? Ah, hier unten ist es ja. Ja, so ging es los. Ne? Am 17. Oktober. Kommt dann vor, wenn es eine halbe Ewigkeit wäre. Ja, dann gehen wir doch mal hier durch. So. Ich habe überlegt, ob ich es neu mache, aber ich mache es jetzt so wie letztes Jahr, weil ich habe heute wieder einen Termin am anderen gehabt. Ja, also, okay, den Überblick, logisch, den können wir uns schenken. Inhaltlich ging es also hier los mit 9, was ist denn, klar, also 9, 10 bis 14 kondensiert. Sie sollen, Folie 11 habe ich mir notiert, ach so, ja, Folie 11, das erklären können. Könnte es sein, dass ich Ihnen einfach die Folie davor lege und Sie mir erklären mir, wie funktioniert denn jetzt so die Mikroprogrammierung? Ne? Also nicht dann vorlesen, ja, da haben wir Control-Memory, da haben wir ein Control-Address-Register, lesen kann ich selber. Sie müssen mir die Semantik hinter diesen Hieroglyphen erklären. Was Hieroglyphen sind sie eigentlich? Das ist ja Text. Ne? Gut, dann kommen wir zum nächsten großen Kapitel. Also, wie gesagt, 10 bis 14 kondensiert, das ist ja fast ein Jahr. Klar, die Vorteile natürlich dann auch. 15 bis 29, was haben wir jetzt hier? Was ist eine RISC-Architektur, die 15 bis 29 sozusagen kondensiert, ne, die Semantik, die dahinter steckt. 20 bis 22, das ist dann die Herleitung, eigentlich ist das ja schon Grasstoff gewesen. 20 bis 22, da würde ich mich auch echt freuen, wenn Sie dann tatsächlich die mathematische Formel oder so herleiten können fürs Pipeline. Ne. Ist nicht so schwer. Gut. Dann habe ich mir hier notiert bis 29, genau. Ja, okay. Das kommt dann noch genauer. Gut, dann die Hazards, ja natürlich, ne? Die Hazards. Dann den MIPS-Datenpfad müssen Sie nicht können. Da sehe ich jetzt keinen intellektuellen Nährwert dahinter, dass Sie mir jetzt den MIPS-Datenpfad erklären. Oh. Oh. Was mich mehr interessiert sind, was sind, ich meine, Sie können es natürlich dann anhand dieses MIPS-Datenpfades erklären, was sind Struktur-Hazards? Und 32, 33, Struktur ist jetzt mir noch einfach. Und dann 34 bis 36, was sind Steuerungshazards? Ne? Das statische, ja, 32 bis 33, dann okay, 34 bis 36, ja, ist natürlich auch ein Thema. Eigentlich habe ich jetzt noch keine Folien ausgelassen. Ne? Halt hier sind wir 34 bis 36. Ne, bis 46, 34 bis 46. Also das sind alles die Stromvorhersagen. Und genauer 41, 42, die dynamische, die 2-Bit-Vorhersage. Ja. Da erinnern Sie sich noch, langes C, ich habe da auch ein Beispiel in der Tafel gemacht. Genau, exakt. Haben wir gezählt, wie häufig müssen wir durch die Schleifen da durchlaufen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir eben durch die innere Schleife, wenn wir eine 2-Bit-Vorhersage machen, eben weniger Fehler machen als wie bei einer 1-Bit-Vorhersage. Okay. Gut, dann, was haben wir hier? Okay, dann, ja, klar, ne, die Datenhazards, was das für ein Typ sind. Also 47 Datenhazards natürlich ja. Ja, okay, das sind jetzt hier so die Beispielchen, die schauen Sie sich halt dann nochmal an. Die würde ich jetzt nicht direkt abfragen. Forwarding, was kann ich dagegen tun? Forwarding, 50. Und das war jetzt alles für ein Read-After-Write-Hazard, was wir da dagegen tun können. Dann kommen hier wieder die Beispielchen. Die Beispielchen frage ich natürlich nicht ab. Jetzt so. Deswegen schauen Sie sich die trotzdem an, aber nicht, dass Sie anfangen, die auswendig zu lernen. Ne? Das wäre Unsinn. Und um Gottes Willen. Das ist dann ja auch Beiwerk. Zum Beispiel für ein Write-After-Read-Hazard habe ich eine Tafel gemacht. Ne? Das soll ich dir erklären können, wie das so ein Write-After-Read-Hazard auftaucht. Ne? In dem Zusammenhang mal wichtig: kein Write-After-Read-Hazard kommt ohne Read-After-Write-Hazard daher. Ne? Ich habe auf dem einen Datum, auf den einen Operanden habe ich ein Read-After-Write-Hazard, das blockierten, und auf dem anderen kriege ich deswegen ein Write-After-Read-Hazard. Das heißt, der andere Operand ist eigentlich schon da, aber dann kommt der übernächste Befehl und der überschreibt mir den. Ja. Okay. Gut, dann haben wir 55. Gegenmaßnahmen, ja, Forwarding, ja, und so weiter, habe ich gemacht. Dann, aha, 56, das alles durchlesen. Die Scoreboard-Architektur, die hätte ich dann schon ganz gern, dass Sie zumindest informell auch erklären können, welcher Hazard wird in welcher Stufe bekämpft. Na, machen Sie sich da nochmal drüber Gedanken. Jo, Folie 59. So, ja gut, dann kam, was ist das hier? 60, ja gut, das ist ja die Erklärung dazu zu dem Bildchen. Ne? Das schauen Sie sich dann halt eben an, was in welchen Stufen da passiert. Und dann kommt dieses, das hier, 64, höchstens informell, also natürlich nicht aus, also das müssen Sie nicht formal aufschreiben, ich lege es Ihnen halt als Folie vor und Sie erklären mir so, was die Hieroglyphen bedeuten. Okay, dann das ganze Beispiel 65 bis 76 natürlich nicht. Ne? Trotzdem schauen Sie sich das nochmal an, damit Sie das auch ein bisschen reinbekommen. Wie funktioniert denn dieser Algorithmus? Umso besser kann man es dann, denke ich, auch erklären. Und dann kommen wir ja auch schon zum Thomasulo. 77 bis 98 habe ich hier notiert, kondensiert, ne? Also da zusammenfassen. Wichtig ist 81, im Moment der Reihe nach, Folie 79 anschauen, das ist das Register Renaming. Ne? Also das ist jetzt auch wieder ein Bildchen, aber was steckt da dahinter? Das Register Renaming. Eigentlich ist es ein Kopieren der Daten, die schon da sind, in die Reservierungsstation. Ne? Dann sind sie schon da und dann können die anderen die Befehle, die Gemeinde noch kommen, von mir aus in die Register rumschreiben, wie sie wollen. Ich habe schon das Datum, was ich brauche, das ist bei mir da. Das nimmt mir keiner mehr weg. Und überschreibt auch keiner mehr. Ja, dann haben wir hier. Ja, okay, diese Datenstrukturen, die sind jetzt nicht so wichtig. Dann kommt das Beispiel, das ist natürlich auch wieder nicht wichtig. Okay. Gut, also das ist das ganze Beispiel, das zieht sich dann hin, ups, bis zur Folie 98. Ja, gut, die ist natürlich gut, ne? Also abschließender Vergleich, Thomasulo, Scoreboard, sollten Sie wissen. Dann kamen diese Modelle mit der Pipeline-Tiefe 99 bis 105. Und weil das Leben schon hart genug ist, machen wir das nicht, frage ich. Weil wir haben ja noch ein anderes spannendes Thema. Also in der Regel reicht die Zeit eigentlich bloß nur für eins. Das heißt, entweder ich frage die, also das kommt eigentlich immer vor, das weiß halt so wesentlich ist. Entweder ich frage die Hazards oder ich frage die Caches. beides zusammen, wenn ich mache, und wir machen das intensiver, sind 25 von 30 Minuten wahrscheinlich rum. Oder 20, dann bleibt fast nichts mehr für den Rest. Fragen Sie sich, warum bin ich eigentlich bei dem in die Vorlesung gegangen bis Februar? Ne? Bis Anfang November oder Anfang Dezember hätte gereicht. Okay. Ja, was, ah ja, gut, das sind die ganzen Foliencaches 106 bis 51. Ja, natürlich in gewisser Weise wichtig, kondensiert. Also vor allen Dingen wichtig ist mir, das ist ja, ja gut, gehen wir es mal da so durch, dass es eine Cache-Hierarchie gibt. Okay, klar, ne? Die Daten hier irrelevant. Also 108. 109, ja, was ist ein Cache an sich? Ist auch klar, dass der wie der Hauptspeicher in Blöcken organisiert ist. Also 109 nehmen wir schon mit. Und dann, okay, das schauen Sie sich halt alles hier dann nochmal an. Und dass ich jetzt da verlangen werde, das zeichnen Sie hin. Wenn Sie es natürlich zeichnen können, auch gut. Die Hierarchie ist auch klar. Das hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das war mehr so die Eintaktung. Ja, die Inklusionsbedingung. Was sagt das? Also 100. Aha, habe ich irgendwas rausgenommen gegenüber letztes Jahr? 113. Ah, 113, 114, ja, stimmt. Ja. Und die zeitliche und räumliche Lokalität. Ja, dann haben wir die, das ja nicht. Wer wie viel Daten in welchem Cache hat, Sandy Bridge und so weiter. Ist uninteressant, von daher ist auch das hier interessant, also 115, 116 natürlich nicht. Dann, was ist das Platzierungsproblem und Identifikationsproblem? Das ist mir wichtig. Ne? Also 117. Tja, und welche Arten der Abbildung gibt es denn hier jetzt? Ne? Okay. Ja, direkt. Also das sind die Folien 137 bis 142, da habe ich ihm erklärt, das sind alles nochmal die Bildchen zur Erklärung. Die Beispiele, hier jetzt das Quantitative 129 ist auch nicht so wichtig. Ja, was vielleicht ein Victim-Cache ist, 130, okay, das nehmen wir mit. Und dann vor allen Dingen, ab 133 geht es dann. Hier wieder los. Also, Sie müssen erklären können, wie funktioniert direkt, voll assoziativ und einfach assoziativ. Okay, bei 100, irgendwas habe ich da geändert. Ach so, das sind diese Folien mit dem quantitativen Aufwand, die also nicht. Das können wir überlegen. Ne? Gut, also, wenn kommt es darauf an, dass Sie mir erklären können, dass ich sehe, Sie haben verstanden, wie die Strategien funktionieren und wie die Wirkungsweise ist. Achso, okay, also das sind dann alles nochmal die Beispiele, die lassen wir alle weg. 137 bis und so weiter, 140, das nicht, 101. Also schauen Sie sich das trotzdem an. Wenn Sie die verstanden haben, glaube ich, können Sie mir auch vernünftig erklären. Ne? Aber ich fange jetzt nicht an, dann zeichnen Sie mal auf, wie das genau da funktioniert, ne? Um Gottes Willen. Das kostet Sie ja locker 10 Minuten. Ich will ja Kompetenzen abprüfen. Ne? Ich will nicht abprüfen, dass Sie zeichnen können. Und so heißt es ja nach der Modellisierung. Kompetenzen müssen geprüft werden. Genau. Folien der Quantitative, genau, 143 bis 146. Erklärende Strategien. Right through, right back. Und ja. Und deren Wirkungsweise bei den Cache- und Aktualisierungsstrategien. Auch die 3Cs wären hübsch. Und dann diese quantitativen Beispiele, die ich hier jetzt entnommen habe, die nicht, also die ich aus dem Hennessy rausgenommen habe, die natürlich nicht, das ist vielleicht auch nicht. Vielleicht, wenn Sie mir die Grafik da erklären können, die 151. Ja, was hat es denn da mit diesen 3Cs da so auf sich? Okay, dann Cache-Bewertung meines Wissens. Irgendwas habe ich anders gemacht letztes Jahr. Ah ja, okay, das ist die Cache-Bewertung. Gut, also die Cash-Bewertung, okay, habe ich letztes Jahr gesagt, nicht. Also 153, wo es interessant wäre, aber naja, ich orientiere mich dann gleich immer an den Zettel dran bei der Prüfung, der liegt dann neben mir. Also Cash-Bewertung machen wir also nicht. Was wir aber wieder machen, ist, also das hier, Ausnutzen von Cash-Effekten. 162 bis 170, die vier Maßnahmen da, boah, sollten Sie mir schon erklären können. Okay. Programm siehe Beamer, Stuttgart, feststellen Eigenschaften. Ach, das war das mit dem CPU-ID, ne? Okay. Okay, dann haben wir es auch schon fast geschafft. Vom letzten Teil, Cache-Kohärenz, 172 bis 176 möchte ich so die Sinn und Zweck haben. Was ist der Unterschied vom Verzeichnisprotokoll, Snoopy-Protokoll? Ja, das eine zentral, das andere lokal. Und was spricht für das eine, was spricht für das andere? Und dann sagen wir 177 beim MESI, das MESI-Protokoll. Ja, sollte natürlich wissen, was die vier Zustände aussagen. Und möglicherweise lege ich Ihnen vielleicht die Folie davor, ne, und Sie erzählen mir halt, was das da soll. Was ist der linke Teil der Automat? Was ist der rechte Teil? Na, der linke war nochmal für einen eigenen Prozessor und der rechte war für einen Bus. Ja, genau, Cache-Lease-Bus. Okay. Und vielleicht machen wir mal kurz mal Übergang durchspielen. Wenn ich dann halt so aus Ihrer Rede herausbekomme, ja, der hat es begriffen, der versteht die Semantik dahinter, das ist mir wichtig. Ne? Okay, wenn ich halt merke, ja, da kommt er irgendwie mit Schludern und so, dann merke ich, er hat es wahrscheinlich so ganz verstanden, gibt es ein bisschen Punktabzug. So, damit hätten wir das große Kapitel 1 durch. Dann kommen wir zum Kapitel 2. Das war das mit der CPU-Modellierung, mit der Performance-Modellierung. Ja, mit der Analyse von Multikernprozessoren. Okay. Ja. Also so die Folien 3 bis 6 kondensiert. Ne? Sie müssen wir irgendwie glaubhaft, Sie sind jetzt dann auch Experte, klar machen können, warum wir Multicore bekommen haben. Irgendeiner mal aufgestanden und gedacht, na, heute machen wir Multicore oder was sind da so die Gründe? Ne? Warum ging es anders nicht mehr weiter? Okay, 7, 8, na gut, das nicht. Die Pollack'sche Regel, das ist ja ein bisschen so die analytische Begründung für Multicore. Ne? 9 bis 14, ja. Nehmen wir mal mit rein, also Pollack-Regel kurz. 15 bis 20, ah ja, das war das mit dem Anwahlgesetz, was ich in der Tafel dann dahergeleitet habe. Ja, das lassen wir, und das mit der Durchsatz, also ich hoffe, das war fürs Leben auch wichtig und so weiter, dass Sie verstanden haben. Nehmen wir mal hier nicht rein. Nächstes Jahr mache ich es auch einmal. Müssen wir jetzt an den Zettel da orientieren. Gut, ja, dann haben wir das Rufline-Modell. 21, 24, 25, und das ist so, was sagt das Rufler-Modell eben da aus? 26 ist auch noch wichtig in dem Zusammenhang. Ja, 27, ich lege es dann vielleicht mal eins vor und Sie erklären mir halt, was hat es denn mit diesen komischen Kurven da auf sich? Wo ist was Speicher begrenzt, wo ist was Memory begrenzt? Okay, ja. Und dann haben wir halt im Prinzip 27 bis 33 kondensiert. Was fange ich denn jetzt damit an? Zum Beispiel, wo ist es denn hier? Genau. Wo weiß ich, welche Optimierungsmaßnahme greift? Ne? Mache ich eher was beim Speicher oder muss ich eher was bei den Prozessoren machen? Wie mache ich das mit dem Ablauf? Ne? Es bringt jetzt nichts, mehr Prozessoren hinzuzufügen, wenn mein Kernel von der operationellen Intensität so schwach ist, dass ich sowieso dass ich speicherbegrenzt bin. Ich kann gar nicht mehr rechnen. Was brauche ich dann noch zusätzliche Prozessoren? Das kriege ich hier mit diesem Modell, zumindest in erster Näherung, schon mal raus. Okay, dann haben wir die Nehalem-Architektur, 34 bis 37, die ganzen Beispielchen. Da habe ich das dann konkret gezeigt. Einfach angucken, werde ich nicht fragen, ne? Aber dient sicherlich zum Verständnis. Okay, eine Hülle. Ja. Okay, Intel-Stick-Tock-Prinzip. Ja, das kann man vielleicht mal machen. Schreiben wir hier mit auf, was war das? 39. Warum die das da so machen, vielleicht ganz interessant. Okay. Ja, dann haben wir dieses ganze, also 34 bis 47, dann haben wir genau eine Helm-Architektur gemacht. Frage ich jetzt nicht. War sozusagen fürs Leben, damit sie auch gesehen haben, dass diese Strukturen, also diese grundlegenden Dinge, die wir in Kapitel 1 vor allen Dingen behandelt haben, dass die nicht nur in Lehrbüchern stehen und sich in Berkeley und sonst wo ausgedacht wurden und der Frey hat es gelesen und bringt es jetzt nun weiter, sondern dass die auch in die Realität da ihren Einzug gefunden haben. Ne? So dünnte das. Es gibt immer einen Teil in der Vorlesung, der ist so prüfungsrelevant und neben der Prüfung sollen sie da ja auch noch ein paar Dinge mehr mitbekommen. Gut, jetzt ist natürlich erstmal die Prüfung entscheidend, klar. Gut, 48, 49, Hyper-Threading als Beispiel für Multithreading. Stimmt denn das überhaupt? Ich habe was rausgenommen. 45, 46, ja. Also Hyper-Threading, das Beispiel für Multithreading, ist ja doch wichtig. Okay, dann ging es weiter bis zur Haspel-Architektur. Ja, die Haspel habe ich ja neu angenommen. Ja. Okay, das machen wir jetzt nicht. Auch das MESIV-Protokoll dann nicht. Oder machen wir vielleicht doch das MESIV als Erweiterung zum MESI. Dass Sie sich bloß angucken, für was ist dieses F da gut. Ne? Und warum? Okay, Sandy Bull ist ja nicht, das sollte ich mir dann allerdings auch notieren. MESIV Erweiterung. Ja, gut. Dann selber wäre, glaube ich, Nehalem Westmeer, Sandy Bridge Pipeline und so weiter. Wie die es dann da genau gemacht haben, ach. Wir wollen Konzepte, Kompetenzen, Grundlagen abprüfen. Deswegen sehe ich jetzt da für die Prüfung weniger Nährwert, also machen wir das nicht. Ach so, das drin's. Nee, lass mal weg. Transactional Memory. Lass mal dieses Jahr mal weg. Gut, dann kommen wir zu den Grafikkarten. Aha. Da steht noch Cell. Ja, Cell habe ich dieses Jahr herausgenommen. War leider im Industriemuseum. Und bei den Grafikkarten hat sich da schon was geändert. So den allgemeinen Aufbau. Also diese ganze Grafikpipeline, die müssen Sie nicht wissen. 72 ist das, so der allgemeine Aufbau. Ne? Und diese Komplexität der Speicherhierarchie von der Grafikkarte, das möchte ich wissen. Ne? Wo taucht da die Parallelität auf? Ja, was hat die da so für Eigenschaften? Ja, machen wir vielleicht noch 72 bis 74, die Dinge da. Schauen Sie sich mal genauer an. Das ist jetzt 75 nicht, das wird schon zu komplex. Die Speicherhierarchie. Ja, ja, habe ich ja gerade eben gesagt. 76, 77. Ja, 76, 77. Wie schaut diese Speicherhierarchie da aus? Und, okay, dann kommen Hardware-Details. Die Fermi, die jetzt nicht, wie viel Load Store, also Special Function Units die hat, ist relativ uninteressant. Die Prüfung. Okay, ja, an der 80 sieht man vielleicht nochmal schön die Speicherhierarchie. Ne? Okay. Muss jetzt nochmal im tollen Bildchen eigentlich der lokale Speicher. Der lokale Speicher ist nämlich ein globaler Speicher, also er ist logisch lokal. Das jetzt nochmal. Okay, was machen wir denn von diesem CUDA-Programmiermodell? Ja, mal vielleicht diese Threadfelder nur 82 bis ja, 84. Also dieses Thread-Modell, die Thread-Parallelität, wie wird das da umgesetzt? Dann das ganze CUDA nicht. Ich will Ihnen keinen CUDA-Code vorlegen. Das ist eher was für praktische Arbeit dann. Ne? Ach so, ah, das wäre vielleicht noch ganz nett. Die 95, was ist dieses, wie löst CUDA, ja, wie lösen die bei Nvidia? Dieses SIMT, was bedeutet das? 95 ist das dann. Okay. Okay, das Coalescing und Alignment, ach, mir schon so viel. Lass mal weg. Gut, dann kam dieses Beispiel, das auch nicht. OpenCL wird dieses Jahr erstmalig gemacht. Ach, OpenCL lassen wir auch weg. Ja. Okay, das wäre das Beispiel dafür. Also, ja, die Parallele, boah, das lassen wir natürlich auch weg. Das ist jetzt nicht für die Prüfung relevant. Ich habe vorgestern geguckt. Also, es gibt schon die ersten, die haben tatsächlich das Board bekommen und haben schon auf YouTube Videos hochgeladen, wo sie Mandelbrot gerechnet haben. Und also anscheinend ging wohl über 10.000 Bestellungen weltweit ein. Ja, also in ihrem Blog haben sie geschrieben, sie haben jetzt da irgendwie 10.000 PCBs bekommen und es wird bestückt jetzt alles. Also es wird wohl noch ein bisschen dauern, aber ich bin froh, dass es überhaupt losging. Naja, irgendwie habe ich gedacht, also ist die 600 Euro doch in den Sand gesetzt. Aber also ich denke, ja, wird wahrscheinlich noch bis zum Frühjahr dauern, bis das Teil kommt. Ne? Ich glaube, Sie wollen da was drauf machen, hat mir der Marc gesagt, ne? Oder? Ne? Okay, dann habe ich. Ah, okay. Also, ja, ich hätte da schon ein paar so Ideen, was wir da machen können. Sag vielleicht nein, noch was dazu. Okay, gut, dann kommen wir zum Kapitel 3. Das war jetzt das Embedded-Kapitel. Okay, dann müssen wir mal hier hingehen. Also, ganz wichtig, Folie 2, ja. Dieser Unterschied, der ist mir echt wichtig, dass Sie das da verstehen, wie man Prozessoren klassifizieren kann, ja. Wie wird das gemacht hinsichtlich ASIC, auch FPGAs, ASIPs, DSPs, CISC-RISC, wie die Hierarchie da ausschaut und wie die sich da hinsichtlich der Eigenschaften unterscheiden. Also hinsichtlich der Eigenschaften Kosten, Flexibilität, Leistungsverbrauch. Warum da diese komischen roten Pfeile da, warum die in welche Richtung gehen. Ne? So. Ja, dann 3 bis 20, da geht es also darum, was ist eigentlich so ein Mikrocontroller, was ist ein eingebettetes System. 3 bis 20 mehr oder weniger kondensiert. Programmfilter auf DSP. Okay. also 3 bis 20 kondensiert. Und Einstiegsfrage könnte sein, was ist eine DSP, was mache ich mit dem? Ne? Und nachdem das dann alle beantwortet haben, richtig natürlich, schauen Sie sich das Beispiel, wie man so einen Tiefpassfilter auf den DSB bringt, wie ich das gemacht habe. Schauen Sie sich das doch, das finde ich immer ganz nett, genauer an. Das ist also, ja, das ist also 26 bis den DSB-Lingo da, das müssen Sie nicht lernen, ne? Aber wie man das so halt macht, ne? Wie die Zertur, die Zerlegung von dieser Diff-Gleichung auf die einzelnen Strukturen und ja, also in gewisser Weise, wenn Sie mir dann halt sagen, diesen Ablauf, ob Sie das jetzt genauso hübsch dahin malen und wie ich das dann eben auf eine Architektur bringe. Ja, genau. Also 26 bis 30. Ja, 26 bis 30. Okay, dann kamen die Beispiele, wie schaut es im realen Leben aus, bei den TI-DSP-Architekturen und das nicht. Und dann hier zum Ende möchte ich einfach wissen, dass Sie klar machen können, ja, da fand ich eigentlich, das mache ich seit Jahren, ich finde es eigentlich gut, ich finde es didaktisch gelungen, hoffentlich ist es. Diese Folie 35 und 36, damit kann man, glaube ich, hoffentlich jemand klar machen, was der Unterschied zwischen ASIC im FPGA und einer Universal-CPU ist. Und den Rest, den ersparen wir uns, sowas prüft der Marc genauer in seiner Vorlesung. Man muss ich nicht in der Rechenarchitektur nochmal machen. Also wie das dann abläuft, wie ich so eine rekonfigurierbare Architektur dann umsetze. Dann haben wir diese eingebetteten Multiprozessoren dann noch gehabt, Multicore-Prozessoren. Und die ZPU, die lassen wir weg. Aber war das erhellend in der Übung? In der Rechnerübung hat das was gebracht? Mit der ZPU, was wir beim Markt noch gemacht haben? Ja. Ah, das ist schon, ich glaube, ich muss das nächsten Jahr müssen wir mal irgendwie was anderes noch gestalten. Ja. Gut, damit haben wir jetzt Kapitel 3 auch. Dann kommen wir zum Kapitel 4, also das war es dann der Max noch gemacht hat. Okay. Also den Flynn. Wäre sozusagen das K.O.-Kriterium, wenn ich den Flynn nicht mehr weiß, den schicke ich dann raus, ja. Wenn ich vorher auch nichts wusste. Ist noch nie passiert. Also Flynn'sche Klassifikation, SIMD, MIMD, SISD, MIMD, was ist das, ne? Ja, dann sollten Sie mir erklären können, was ist ein Vektorrechner, was ist ein Pipeline-Rechner, was ist ein Feldrechner. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, stimmt das hier noch? Genau. Also 9, 10, 11, 12. Wo findet sich zum Beispiel ein Vektorrechner heute? Vektoreinheiten, SMD-Rechner, Stichwort SSE und so weiter. Ja. Ja, genau, das ist das 16 bis 22, stimmt es noch? Also wo ist der Feldrechner heute? Ne? Ja, 11, 12, okay, dann die Beispiele ist daran und das ist nicht mehr so wichtig, 13, 14. Okay, nicht. Feldrechner heute, ne? 16, wo tauchen die denn da eben auf? 16 bis 22, genau, das habe ich schon richtig drauf. Also wie funktioniert ein bisschen zur SSE? Ja, dann haben wir hier, genau, dann kommen wir zu dem Multiprozessorsystem. Klar, also wichtig ist wirklich der Unterschied Speicher gekoppelt, Nachrichten gekoppelt. Da habe ich doch so ein schönes Bildchen. Ah, oh, ne, das habe ich in der Packelvorlesung. Das habe ich hier gar nicht. Ja, und die Strukturen, Numa, DSM, SMP, die sollten aussitzen, dass sie wissen, was das ist. Das ist ja mehr oder weniger Lernen. Vielleicht ein bisschen Vor- und Nachteile. Also Numa, Numa. Also gehen wir es mal von den Folien durch. 24, 25, 26, 27, 28, 29, das war's. Ah, 30, okay, das war's dann, ja. Okay, Rest kompensiert. Ich würde mal sagen, Sie sollten mir dann auch noch, also genau anschauen, wirklich den Unterschied Speicher-Nachrichtenkoppel, das muss klar werden. Und Clusterrechner, was ist das? Vielleicht noch. Ja, das war's. Also alle weiteren Dinge, ach Cluster, so viel Zeit haben wir eh nicht. Details zum Clusterrechner, Middleware und so Dinge sind alles spannend. Mache ich in der Vorlesung Packel, im nächsten Sommer nicht. Da macht es der Ronald, weil Thema. Aber ich bin ja im ersten Forschungsfreisemester seit 7 Jahren. Freue mich schon richtig drauf. Kann es gar nicht glauben, meine letzte Vorlesung jetzt bis Oktober. Ne? Und, ja, okay, dann sind wir durch noch. Ne? Sind wir durch, denn also diesen, ach, da ist doch das Bildchen. Aber ist doch hier drin, genau, 38, 39. Das taucht in der Packel-Vorlesung auch nochmal auf. Da mache ich natürlich dann noch genauer die Netzwerke und die Protokolle, das machen wir hier nicht. Also so mit, ja. Und MPI machen wir auch nicht. MPI ist auch mehr Thema von Packel. Und dann der Matrix-Vektor-Multiplikationsalgorithmus, dann sind wir eh erschöpft, machen wir auch nicht mehr. Also dann sind die 30 Minuten garantiert schon rum. Aber nehmen Sie es trotzdem mit, was ich heute gesagt habe, ne? Sozusagen fürs Leben. Ja, okay, also haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor wir zur Evaluierung kommen. Vielleicht nochmal ein Hinweis, also. Meine Leute haben ja Ihnen schon ein bisschen was nahegebracht, was wir so an Themen haben. Ich habe schon gehört, der eine oder andere hat auch schon mal einen Finger gehoben, das freut mich. Ich habe auch noch mal ein Thema. Da haben wir noch mal Kollegen, also wer mal lustig wäre, ins Ausland zu gehen für seine Arbeit oder vielleicht auch für das Projekt, Masterprojekt. Allerdings, aber ich glaube, denen drückt ein bisschen der Schuh. Also ich habe seit früher nette Kontakt zur Universität nach Halmstad in Südschweden. Soll schön sein dort.
Sehr schön.
Waren Sie da schon mal?
Ja, ich war da schon mal 3 Monate.
An der Uni dort?
Nee, nicht an der Uni. Ich habe in einem Städtchen nebendran gearbeitet.
Okay. Ja, also ich hoffe, das klappt auch. Ich will die Leute auch mal besuchen, die aber in meinem Freisemester. Und ja, jedenfalls hat mir der Sein von der Uni Halmstad da was geschickt. Master Thesis, hier steht zwar Januar 2014, ich weiß nicht, ob das jetzt hier das ernst meint. Er hat mich gestern jetzt gefragt, wie schaut es denn aus? Da habe ich gemeint, ja, also so mitten im Semester wird bei uns jetzt kaum jemand da drauf springen und sagen, so, er will jetzt seine Masterarbeit machen. Um was geht es da? Es ist etwas, was auch mich interessieren würde, was wir hier untersuchen. Und zwar, worum geht es? Es geht um paralleles Programmieren. Also um eine, die haben da so einen Verbund von schwedischen Universitäten, das HIPEC. Und da geht es um ja, Nutzung von Many-Core-Architekturen. Lesen wir das doch mal vor. Also Sie sollen einen MPEG-4-Algorithmus hernehmen und sollen den mit Hilfe dieser CAL-Language guck jeden schon täglich drauf, ne, man kommt ja nicht raus. Man, no. Hab das doch vorhin nochmal reingeguckt. Also, naja, bin ich im Netz? Ja, ich bin im Netz. Das ist weg. Vorhin warst du noch da.
Vielleicht im Internet Explorer.
Oder war ich im Internet Explorer oder nicht? Kann auch sein. Eine Call Language damals doch, ja. Das passt auch so ganz gut zu uns. Call Actor Language. Also mit Hilfe dieser Sprache kann ich recht gut solche Streaming-Applikationen formulieren. Ne? Also CAL Actor Language, das ist a High-Level Programming Language for Writing Data Flow Actors, which also solche zustandsorientierte Operatoren, die also einen Eingangsstrom in Datenobjekte, Tokens übersetzen, und diese Tokens sollen dann letztendlich auf die vielen Kanne abgebildet werden. Ja. Und um die Arbeit geht es da letztendlich. Ah, nein, das ist was anderes. Das ist das ist eigentlich auch interessant hier, das muss ich da geöffnet haben. Okay, also, und da haben wir eben so eine Plattform, diese ePUMA, Parallel Plattform ist to Parallel Unified Memory Access. Ja, damit sollen wir das dann zum Leben erwecken und dann sollen sie Untersuchungen machen, wie kann diese SIMD-Architektur und der Speicherzugriff effizient gestaltet werden. Energieverbrauch ist ein ganz wichtiger Punkt und ja, solche Sachen, also diesen MPEG-Algorithmus da mal umsetzen mit Hilfe dieser Sprache. Meines Wissens kommen die da auch für die Kosten auf und können wir gerne in Kooperation machen. Ich würde vielleicht noch ein paar eigene Inhalte auch mit reinbringen und da komme ich dann wieder zu diesem Lieblingsteil hier. Eine Stunde, das war auf Folie 3 am Ende. Ne? Nee, Folie. Zu meinem Parallelabort, wenn es denn dann kommt. Ne? So etwas Ähnliches könnte man auch für dieses Board machen. Auch die Schweden haben eins bestellt. Vielleicht haben die schon eins, die waren ein bisschen früher dran. Muss ich mal nachfragen, ob es bei denen schon angekommen ist. Und da geht es mit OpenCL. Das wäre etwas, was auch in unserer Richtung liegt, dass man versucht, so einen MPEG-Algorithmus zum Beispiel, wäre eine andere Sache, auf dieses Open, dieses Parallela-Board da zu bringen. Okay, das würde ich mir dann mit dem Sein und mit dem Thomas Nordström da mal absprechen, was mir dann, was mir nicht ganz so gefällt, ist, wenn einer 6 Monate komplett weg ist und dann kommt er wieder her und legt mir die Arbeit vor. Also ich würde es ganz gerne ein bisschen in Kombination mit den Schweden machen. Und vielleicht hat jemand von Ihnen da Interesse, sprengen Sie mich an, dann ließe sich dann da auch was machen. Es geht vielleicht auch im Rahmen von einem Masterprojekt. Ja, das müssen Sie auch machen. Das soll ja dann die Masterprojekte, wie Sie wissen, die sollen ja dann immer an ein Forschungsprojekt entsprechend angegliedert sein. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, das ist eine ganz interessante Sache und ich hoffe auch, dass diese Parallelboards dann da bald kommen. Und würde dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was ausschreiben dazu. Ach, weiß man gerade einfielen, weil es gerade vorliegt. Was ist das hier eigentlich? Ne? Das ist ein Kooperationsvertrag zwischen dem Fraunhofer-Institut in Fürth und wir und uns. Vielleicht haben Sie das in der Presse mitbekommen. Da ist doch der weltgrößte CT-Apparat installiert worden. Da kann man zum Beispiel ein komplettes Auto scannen. Ne? Warum will ich eigentlich ein Auto scannen? Ja, kommt davon, weil es irgendwo anders liegt. Ja, das war mein Vortrag da bei Volkswagen. Ja, so sieht die aus. Ich habe es auch schon live gesehen, die Halle. Da steht ein Audi A1 und der wird hier hochgefahren. Und wird dann komplett computertomografiert. Warum will ich sowas machen? Ich will zum Beispiel Fehler, das ist jetzt das CT von einem Auto, und ich will, ohne dass ich das Auto zerlegen muss, das ist die Idee, weil bei dem Zerlegen könnte ich unter Umständen Veränderungen vornehmen, dann ist es nicht mehr so genau, wie es vorher war. Und will das Ganze dann vergleichen mit Daten, die aus dem CRT kommen. Um dann beispielsweise festzustellen, da gibt es irgendwo Abweichungen. Die roten Stellen hier werden jetzt überall Abweichungen. Ich bin darauf hingewiesen worden, ich soll sagen, habe ich schon gesagt, das ist ein Audi A1, die extra bei Volkswagen sagen, da ist die Tochterfiliale da. Und was auch noch drauf ist für alle Fans des Fußballs, was mir besonders schwer fällt, als Fan des FCN, da ist auch noch das Symbol von Greuther Fürth drauf, ich weiß auch nicht warum. Aber okay, vielleicht treten die da irgendwelche Sponsor auf, aber nächstes Jahr sind wir beide in der ersten Liga. Okay.
Richtig.
Ich habe übrigens einen Kalender von meinem Mitarbeiter, der ist jetzt für 3 Monate nach Rumänien gegangen, kommt ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ich dachte, was ist das denn? Also, Tüte, mache ich das auf, Sekretär war auch angeweiht. Ach ja, das ist ein verspätetes Weihnachtsgeschenk von Berschi, was ist drin? Ein Kalender von Spielvereinigung und Greuther Fürth. Mit dem Hinweis, wenn ich in Zukunft live Erstliga-Fußball sehen will, soll ich schon mal anfangen, mich umzuorientieren. Seit Samstag, ich schreibe mir jetzt eine E-Mail, seit Samstag, ja, schreibe ich ihm, wenn er Erstliga-Fußball in einem vernünftigen Stadion sehen will, lade ich ihn mal ein. Okay, gut, aber was geht es jetzt darum? Big Data, ja, hier entstehen also gigantische Datenmengen und die sollen 3D rekonstruiert werden, also für Freunde des High-Performance-Computings und der CUDA oder OpenCL-Programmierung. Wir wollen das mit Fraunhofer zusammen auf einem verteilten Grafikcluster machen. Und eventuell soll auch die Idee sein, also es dauert 7 Stunden, bis da so ein Auto da hochgescannt wurde, hochgeschoben wurde und wird gescannt. Und die Idee wäre, eventuell die Daten sogar, also das ist eine Art Cloud-Anwendung zu machen. Sprich, die Daten werden dort erzeugt, werden komprimiert, entweder auch verschlüsselt, weil nicht jeder das lesen will und nicht jeder lesen darf. Und dann werden die zu uns geschickt. Ein Teil wird bereits dekomprimiert und es wird eine Projektion, wird schon angefangen mit einer Rückprojektion, während die anderen Daten noch kommen. Und dann muss man das halt richtig austarieren. Also können Daten bis zum Terabyte sogar anfallen, ein Terabyte übers Netz zu schicken zu uns und dann dauert wahrscheinlich ein paar Tage. In der Zeit hätten wir es wahrscheinlich dort schon gerechnet. Das ist die Idee, jetzt wollen wir mal rausfinden, bringt es das zu komprimieren und können wir einen Teil der Daten schon herschicken und schon anfangen, das geht vom Algorithmus zu rekonstruieren und die anderen Daten werden übers Netz hinterher geschickt. Ne? Latency Halting. Und zwar über eine Weitverkehrsübertragungstechnik. Das ist das Spannende. Und dann gibt es auch Schwankungen. Ja, dann kann man sich auch überlegen, im Idealfall rechne ich genau so viele Knoten und brauche so viel Zeit, wie die Kommunikation benötigt, dass ich die Latenzzeit der Übertragung komplett verstecke. Jetzt wird die Latenzzeit gerade bei so einem Netz immer wieder schwanken. Also ist es interessant, da mal wieder Knoten hinzuzunehmen, Knoten wieder wegzuwerfen. Ja. Also da kann man wirklich, wenn Sie da lustig sind, sprechen Sie mich an. Also war der Johannes Hoffmann auch dabei vor 2 Wochen? Der würde die Arbeiten betreuen dann. Und der Alex, der da. Okay, das fiel mir jetzt noch ein, weil mir gerade ich heute nochmal mit dem Fraunhofer gesprochen habe und wir sind jetzt so langsam in der Endphase, um diesen Kooperationsvertrag da hinzukriegen. Gut, ja, dann kommen wir dazu, zur Evaluation, zum finalen Akt. Und also hier steht, ich hätte nur 10 Fragebogen. Ich habe Ihnen noch mehr als. Irgendwas ging da schief. Ihnen wurden 10 Tanz geschickt. Ich habe doch mehr als 10 Tanz verteilt, ne? Oder? Wie auch immer, es sind auf jeden Fall 9 zurückgegangen. Wenn ich wirklich nur 10 verteilt hätte, ist es Topquote, 90% Rücklaufquote. Also da stehe ich allein, deswegen schon sehr gut da. Und ja. Vielen Dank. Also die Vorlesung ist super bewertet worden. So gut war sie noch nie. 1,18. Jetzt gibt es irgendwie, das ist glaube ich seit diesem Jahr, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, seit diesem Wintersemester neu. Also, wo die Fragen früher irgendwie zu viel waren, gibt es jetzt so einen ersten Teil, den sollten Sie beantworten. Den zweiten Teil ist dann optional. Ne? Okay. Also deswegen, also im ersten Teil, eins, ja, ich kann mich beschweren. 1,18, 1,1. Ne? Gut, ein Lehrämtler, ein IOKler, 7 Informatiker, 4, guter Mix, 4 im Master, 5 im Bachelor. Und ja, gut, da ist die Bandbreite im Bachelor und Master hier halt vertreten, erstes, drittes, fünftes Fachsemester. Ja, die Vorlesung war echt gut besucht, muss ich sagen. Hin und wieder, trotz denen, die mich im Fernsehen angeguckt haben, war sie doch eigentlich, fand ich, recht gut besucht. Ja, da kriegt keine Tanne, genau. Aber ich habe doch, ach so, habe ich die dann alle wieder weggeschmissen? Das könnte ja nicht sein. Aber es waren doch mehr als 10 immer in der Vorlesung. Und selbst heute zum finalen Akt, 3, 6, haben sich 11 eingefunden. 12 sogar. Und ja. Gut, die Vorlesung entspricht voll meinen Erwartungen hier. Ich sehe. Wie ist die Einpassung in Ihren Studiengang? Passt auch gut. Wie ist die Vorlesung gut strukturiert? Oh. Der Dozent wirkt engagiert und motiviert. Also mir macht es auch Spaß, echt diese Vorlesung zu halten. Und ja, die Motivation des Dozenten und auch das Erzählen von Storys finde ich gut. Es gefällt mir, dass Ihnen das, was es ankommt, gute Erklärungen, genug Zeit zum Mitdenken, nicht zu langsam. Genau, also ich denke, man muss ja immer wieder mal Pausen machen, um das den Leuten die Chance zu geben, das zu verarbeiten. Dann, ich möchte im Übrigen anmerken, Herrn Falk kann man am besten in kleineren Raum folgen, das glaube ich gern. In großen Hörsälen bekommt er nicht oft meine Aufmerksamkeit. Ja, in großen Hörsälen ist es übrigens schwierig. Ich weiß noch meine erste Vorlesung in Grah, da drüben. Ich war ja in Jena in immer nur kleinere. Das Maximale, was ich gehalten habe, war mal vor 100 Leuten. Das war aber mal eine Ausnahme. Ansonsten war es immer 40, 50 in kleineren Vorlesungsräumen. Das erste Mal da drüben stand, dachte ich, um Gottes Willen, ich bin ja hier im Stadion, naja, wusste gar nicht, wo ich mich eigentlich bewegen soll. Ich glaube, das ist schon besser geworden. Und ja, aber klar, es ist immer, also den Raum hier finde ich eigentlich optimal. Ja, man kriegt auch einfach mehr Rückkopplung. Allein schon, wenn man den Hörern ins Gesicht guckt, kann ich feststellen, aha, habe ich sie noch oder muss ich irgendwie darauf reagieren? Und ja, das Beste kommt dann hier. Passt schon, dass ich bin auch Franke, wie Sie hören. Ja. Und ja, also passt schon, das finde ich gut. Okay.
Dass man das überhaupt noch sagen muss, was das schon heißt.
Also die multikulturellen kann ja die Leute nicht mehr ausfragen.
Ja. Als wir die Begehung hatten, nochmal eine kleine Anekdote, als wir die Begehung hatten für die Beantragung unseres Graduiertenkollegs heterogene Bildsysteme, war auch unser Kanzler, der Schöck, anwesend, ja, und er wurde dann auch gefragt vom Minister, von dem, nicht vom Minister, von dem Revier, von den Gutachtern, ob auch die Universität dann bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, zum Beispiel für Sprachkurse von den Doktoranden, die dann da speziell in diesem Graduiertenkollegprogramm, das wissen, der DFG, spendiert dann da Geld, die nehmen da wirklich einiges in die Hand. Da gibt es so spezielle Kurse für, ja, ich will jetzt mal Elite, halt für Förderungen, um Doktoranden schnell zur Promotion zu führen. Ne? Halt schon Leute, die sich halt ein bisschen leichter tun in der ganzen Materie. Ja, dann wurde gefragt, ob er das denn so, ob das die Universität dann machen würde. Im Antrag stand es nicht so richtig drin. Ja, wenn Sie das sagen, dann können wir das schon so machen. Ja. Und dann meinte der Daniel Lohmann danach dann, im Prinzip hat der Schöck gemeint, passt schon. Und das ist doch eigentlich vollkommen klar. Hoffentlich haben das die Gutachter so mitbekommen. Fiel mir jetzt in dem Zusammenhang ein. Ja. Also, das muss man kommunizieren, was passt schon heißt. Gut, ja, also in dem Zusammenhang, Gruß an alle, die mich im Fernsehen nochmal angucken. Nur live ist wirklich live, aber klar, nicht jeder hat. Ja, genau. Die findet dann nicht mehr virtuell statt. Also kommen Sie gut freuen Sie sich aufs Frühjahr. Heute ist ja schon ein Hauch von Frühjahr da. Kommen Sie gut durch alle Prüfungen und vielleicht sehe ich den einen oder anderen mal wieder bei einer Arbeit bei uns oder bei einer Veranstaltung bei uns, bei mir, wie auch immer. Also, bis dann. Mir hat es Spaß gemacht, die Vorlesung. Ihnen auch, das freut mich. War dieses Jahr absolut meine Lieblingsvorlesung. Lief besser als die C1, die sonst immer recht gut war. Aber heute, dieses Jahr, war es die Rechnerlektur. Also, danke.